Wir kommen einen Schritt weiter heute, und zwar durch die Verse 17 bis 20 im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Und da geht es ja eigentlich auch um das Vorbild einer guten Dienerschaft, indem man das Werk des Glaubens, an dem man steht, überprüft. Und wir merken, wie notwendig es ist, gerade auch in schweren Zeiten, mal seinen Standort zu überprüfen. Warum ist das so? Wo soll ich hin? Wir halten uns ja manchmal dafür, dass wir immer noch auf dem besten Podium stehen. Aber wenn man mal so ein bisschen hineinschaut in sein eigenes Leben, dann merkt man es gar nicht mehr so. Das war einmal. Aber jetzt ist es oft anders. Und dann will der Herr uns auch durch Schwierigkeiten neu an sich binden. Und wir dürfen und sollen auch die Verantwortung für die Aufgabe, die wir bekommen haben und an der wir mitstehen, diese Verantwortung immer wieder neu wahrnehmen, indem wir prüfen, ob wir das auch tun. Manchmal wird man ja so ganz lax, sagt man, das kann ich schon, brauche ich nicht mehr, bin ich einmal dabei, und merkt nicht, dass man nachgelassen hat. Nachgelassen hat in der Verantwortung für die Aufgabe, die einen überkommen ist. Der Apostel Paulus gibt sich selber zu einem wunderbaren Zeugnis und Vorbild, dass der Glaube immer wieder aufs Neue befestigt werden muss. Jetzt lese ich diese Verse. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir euer eine Weile beraubt gewesen sind nach dem Angesicht, nicht nach dem Herzen, haben wir desto mehr geeilt, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Darum haben wir wollen zu euch kommen, ich, Paulus, zweimal. Und Satan hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus zu seiner Zukunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Wir haben viel darüber gesprochen, wie belebt die Gemeinde zu Thessalonich war. Welch wunderbares Zeugnis, welche große Ausstrahlung diese Gemeinde hatte. Und manche Geschwister sagten mir im Nachhinein dann auch, ach, wenn wir doch auch so würden, wie die Gemeinde zu Thessalonich, dass die Leute was mitkriegen von unserem Leben, nicht nur von unseren Worten, die wir mal so loslassen, sondern von unserem Leben des Glaubens. Das wünschen wir uns. Wir haben viel Gutes gehört. Aber die Frage ist, bleibt das automatisch immer so? Ist nicht auch die Gefahr gegeben, dass der gute Anfang verblassen kann? In der Kirchengeschichte sehen wir das leider ja auch, dass die Kirchen, die Gemeinde nicht mehr unbedingt das sind, was sie mal waren. Dass sie sehr abgeglitten sind und was früher noch als Wahrheit der Heiligen Schrift angenommen wurde, wird heute auch durchgestrichen an vielen Plätzen. Man redet über Gott, was er meint, und lässt sich nicht mehr von Gott sagen, was er wirklich sagt. Man unterstellt ihm, was er gemeint haben könnte, aber man lässt sich nicht mehr demütigen und nimmt einfach das Wort beim Wort. Also die Gefahr ist sehr groß, dass man wieder zurückfällt in menschliche Betrachtung und von der Führung durch den Heiligen Geist absteht. Und der Apostel Paulus hatte das sehnlichste Verlangen, nachzuschauen in der Gemeinde, wo er ein Werkzeug gewesen ist, um diese zu gründen, ob sie noch lebendig bleibt. Wir wissen ja, was da alles passiert ist in der Apostelgeschichte, nachdem er ja in Thessalonich das Evangelium verkündigen durfte, wurde er verfolgt, musste weggehen, kam nach Beröa. Und dort fand er dann Gläubige in der Synagoge, gar nicht mal erst Gläubige an Christen. In der Synagoge, was taten die? Die taten das, was auch vielen Christen heute fehlt. Sie forschten in der Schrift, ob dieser Paulus recht hat. Und aufgrund, dass sie geforscht haben, was er sagt, ist es so, haben sich viele bekehrt. Aber von dort ging es dann auch weiter Da weil nämlich von Thessalonich etliche, die nicht auf das Wort eingehen wollten, den Paulus und Silas auch verfolgten, musste er weiterziehen und ging nach Athen. Und die, die ihn begleitet haben, die bekamen den Auftrag, dem Timotheus und auch Silas bekannt zu geben, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten. Es verzögerte sich etwas und Paulus zog weiter nach Korinth. Von dort aus schrieb er dann diesen Brief und sagt, eigentlich wollte ich zweimal zu euch gekommen sein. Aber der Satan hat es verhindert. Und heute, was wir daraus lernen können, ist zum einen die geistliche Überprüfung unseres Lebens ist notwendig. Das zweite, Satan will verhindern, aber welche Vollmachten hat er denn noch dazu? Und das dritte, was mit angesprochen ist, ist der Lohn, der für treue Glaubensarbeit hier in der Zeit gegeben werden wird. Zu dem ersten Punkt, die geistliche Überprüfung, können wir uns so Folgendes sagen. Zu einem erwecklichen Leben, wenn es erwecklich bleiben soll, gehört einfach immer die Selbstprüfung dazu. Die Selbstprüfung. Ich weiß, es ist viel leichter, die anderen zu prüfen, als sich selbst. Aber die Selbstprüfung ist das Wichtigere, als die anderen zu prüfen. Wo stehe ich? Stehe ich noch da, wo ich am Anfang stand, mit brennendem Herzen für Jesus Christus? Oder ist da unterdessen eine Abschwächung entstanden? Dass ein erweckliches Leben weiter pulsieren kann, muss also mit der Selbstprüfung Hand in Hand gehen. Die Selbstprüfung vor dem Herrn, dass ich abgleiche, Herr, was sagst du in deinem Wort? Und was bin ich? Was tue ich? Tue ich noch die ersten Werke? Der Apostel Paulus ließ sich nicht an dem Wissen genügen, dass einst irgendwie die Gemeinde zu Thessalonich gegründet wurde und er ein Werkzeug dafür war. Es war ja sein Auftrag, hinzugehen, den Menschen das Evangelium zu sagen. Es war sein Auftrag, auch eben Gemeinden zu gründen. Er hätte ja abhaken können. Gut, da habe ich gegründet in Thessalonich die Gemeinde. Nun macht das nichts, es wird schon seinen Gang gehen. Nein, nein. Er wollte prüfen, ob dieses Werk, an dem er stand, auch wirklich weitergeht. Ob das nicht wieder in sich zusammensinkt oder ob er nicht irgendwas falsch gemacht hat. Ob er zu wenig gemacht hat. Man kann ja viele Versäumnisse auch am Nächsten haben und auch in dem Werk, an das man gestellt worden ist. Er wollte unbedingt feststellen, pulsiert das Werk des Herrn noch? Ist es noch wach? Arbeitet es noch wirksam? Denn er hat ja auch festgestellt, dass andere Gemeinden, die er gegründet hat und wo der Herr ihn gebraucht hat, tatsächlich wieder von den ersten Werken abgeglitten sind. Abgerutscht sind. Sie waren einfach nicht mehr das, was sie am Anfang gewesen waren. Da schlich sich vieles Fremdes plötzlich ein. Wir hatten ja schon mal besonders den Galaterbrief dazu aufgeschlagen. Und der Galaterbrief ist an alle Gemeinden in Galatien. Das ist nicht nur eine Gemeinde, es sind viele Gemeinden in dem Landstrich geschrieben an diese Gläubigen. Und ich lese nur mal einige Verse, Kapitel 4, Vers 15 und dann im Kapitel 5, ab Vers 2. In Vers 15 sagt er ja, damals wart ihr sehr selig. Ich bin euer Zeuge, dass wenn es euch möglich gewesen wäre, ihr hättet ja eure Augen sogar ausgerissen und mir gegeben. Ihr wart so dankbar und so selig, dass ihr Jesus kennenlerntet und wolltet mit allen Gemeinschaft haben, die ihn auch kennen. Und Kapitel 5, Vers 2, siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch jetzt, da passierte Folgendes, dann beachteten sie wieder, hörten sie wieder auf andere Stimmen. Es gibt auch unter den Christen immer solche, die sagen, das musst du noch machen, sonst bist du kein richtiger Christ. Ja? Und da kamen die natürlich von den Nachbarorten Und solche, die da meinten, man müsse noch was dazu tun, da sagt Paulus, ich sage euch, wo ihr euch beschneiden lasst, da nützt euch Christus nichts. Da kamen nämlich welche und sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen und so weiter, ja. Ich bezeuge nochmal einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Das sagt er zu denselben Gläubigen, denen er bescheinigte, dass sie vorher in Christus so total selig waren. Jetzt sagt er, da ist was hinzugekommen, da ist was reingekommen und da seid ihr auf Abwege gekommen. Ihr habt Christum verloren. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern nur der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und das war ja mal so bei denen. Plötzlich ist das aber nicht mehr da. Plötzlich ist dann eben nur kritische Auseinandersetzung da. Was machst du? Was machst du? Machst du das richtig und so weiter? Aber der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, ist versandet. Die erweckliche Bewegung ist vorbei. Ihr liefet fein, sagt der Apostel Paulus. Er bescheinigt ihnen das. Das war eigentlich mal viel besser. Wer hat euch denn aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solch Überreden ist nämlich nicht von dem, der euch berufen hat. Da sind fremde Geister am Werke, die euch da falsche Lehren auflasten wollen oder zurückziehen wollen in die Gesetzlichkeit. Denn ein wenig Sauerteig versäuert doch den ganzen Teig. Ich lese mal noch Vers 15 und 16. So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, das kommt dann leider auch dann vor, ne? Diese Kritiksucht aneinander, was der eine richtig oder falsch macht, ja, und so reden, das ist plötzlich wieder aufgekommen. Ja, so seht zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und damit ist auch das gemeint, zurückfallen in die menschliche Betrachtung des geistlichen Werkes Gottes. Also die Thessalonicher standen ja auch in der Gefahr, wie alle lebendigen Gemeinden, wieder zurückzufallen. Und Paulus wollte schauen, ist das Werk in Thessalonik noch lebendig? Oder wenn wir mal von der Gemeinde zu Pergamon lesen, wir haben ja hier auch in Berlin im Pergamon-Museum diesen Götzenaltar dort aufgestellt, nicht, den diese Leute nutzten, um den Göttern dort zu dienen. Und mittendrin in dieser Stadt lebten ja auch die Christen. Und das war schon eine große Spannung, Christ zu sein an einem Ort, wo man den Götzen dient, ihnen Opfer bringt und sich davon fernzuhalten. Eine riesige Spannung ist das. Und diese Spannung kann nur gehalten werden, indem man wirklich seinen Glauben immer wieder festmacht vor dem Herrn Jesus, ihn überprüft, stehe ich noch an dem richtigen Ort. Wir lesen mal in der Offenbarung 2, Vers 13 bis 15. Das ist ja auch eine Gemeinde, die wunderbar angefangen hat, die erweckt worden ist, aber dann leider doch wieder in Kompromisse zurückgefallen ist. Und zwar Vers 13, ich weiß, was du tust und ich weiß, wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist und du hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, da der Satan wohnt. Aber, jetzt kommt es, also viel Gutes ist ja da, sie glauben nach wie vor an den Herrn Jesus. Aber ich habe ein kleines wider dich, dass du dort hast, die an der Lehre Biliams halten, welcher lehrte dem Balak ein Ärgernis aufrichten vor den Kindern Israels, zu essen Götzenopfer und Hurerei zu treiben. Und du hast auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten halten. Das hasse ich. Also zwei Dinge sind da aufgebrochen. Einmal, dass man Kompromisse mit dem Götzendienst machen konnte. Damals in Israel war es dann so, dass ja das Volk Israel geschwächt werden sollte und man fand keinen Weg. Der Bileam sollte fluchen, dieses Volk, und dann hat er es gesegnet. Und dann gab er den Vorschlag, na ja, vermisch doch einfach die Frauen mit den Männern. Ja, wenn die Frauen, die haben ja einen großen Einfluss immer auf die Männer, obwohl die Männer sagen, sie geben den Ton an, aber sie machen doch, was die Frauen sagen, dann gib doch von diesen Moabitinnen da welche an die jüdischen Männer. Und die kriegen die schon rum, dass die auch noch neben ihrem Glauben an den Gott Israels auch noch ein Götzenopfer geben. Dann sind sie geschwächt, dann sind sie so halb und halb, ja. Und das war der Ratschlag, und Jesus sagt, das habt ihr bei euch auch. Das habt ihr bei euch auch, diesen Kompromiss. Und die Nikolaiten, sie werden bezeichnet schon durch die früheren Kirchenväter als solche, die ein fleischliches Christentum lebten, die gesagt haben, ja, wir glauben an Jesus, aber sie lebten einfach ihrem natürlichen Leben. Und Jesus sagt, das habt ihr jetzt unter euch. Ihr habt doch mal gut begonnen. Also überprüft bitte euren Glauben. So sollen auch wir immer unseren Glauben überprüfen und nicht uns nur genügen lassen an dem Wissen, dass wir einst mal bekehrt waren und wiedergeboren wurden. Da kann man sich natürlich gedanklich dann auch ausruhen. Ja, da gab es ja mal einen Tag, da bin ich gläubig geworden, bin ich getauft worden. Ja, vor 20 Jahren war das mal. Und das genügt einem dann plötzlich. Und wenn man mal angesprochen wird auf den Glauben, dann sagt man einfach, ja, ich bin getauft, ich bin so. Das genügt dann plötzlich. Aber das Leben hat schon lange nachgelassen, ist nicht mehr in der ersten Liebe. Dazu ist es also wirklich nötig, um sich überprüfen zu lassen, ja, zu prüfen vor dem Herrn, damit nämlich die Arbeit des Glaubens nicht vergebens ist und uns diese Frucht, die wir bringen dürfen, durch Jesu Gnade nicht abhanden kommt oder verbaut wird. Denn Paulus spricht auch davon, von der Gemeinde zu Thessalonich, ihr seid doch unsere Freude, ihr seid doch unsere Frucht, ihr seid doch das, was ich auch vor dem Herrn einst in der Ewigkeit vorzeigen möchte, was er durch mich an euch gewirkt hat, und dafür gibt es Lohn. Ein Beispiel wäre ja so, wie tragisch ist das, wenn ein Ackermann oder jemand, der einen Garten hat, seinen Garten umgräbt, ihn pflügt, die Steine rausnimmt aus der Erde, Dünger reingibt in die Erde, Samenkörner, und danach einfach das Begießen nicht mehr vornimmt, vergisst. Kein Wasser rauf. Dann nützt die gesamte Vorarbeit nichts, da kommt überhaupt nichts aus der Erde. Der Same vertrocknet, es kommt zu keinem Halm, zu keiner Ehre, es kommt zu keiner Frucht. Die Arbeit war umsonst. Und so sollen auch wir nicht mit leeren Händen vor unserem Herrn einst erscheinen, sondern das Glaubenswerk, was uns ganz persönlich, und ich rede wirklich da persönlich, wir müssen nicht immer nur so grob denken, es gibt, ich sage mal etwas ungeschützt, es gibt, und das ist in jedem Missionswerk so, es gibt Mitläufer, es gibt Mitgenießer, die einfach nur dabei sind an so einem Missionswerk, aber selber nicht tätig. Und sie berufen sich darauf, dass sie zu dem Missionswerk gehören und das ist dann gut für sie. Nein, jeder hat ein eigenes Glaubenswerk bekommen, denn Petrus sagt, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dieses Werk, das soll Frucht bringen. So darf der Apostel Johannes auch an die Gemeinden schreiben, dass sie in der Lehre Christi bleiben müssen, um nicht in der Welt der Versuchung das zu verlieren, was erarbeitet worden ist. Es steht in 2. Johannes, im 2. Johannesbrief, lese ich uns mal diese Worte, die Verse 7 bis 10. Da sagt er, es sind viele Verführer in die Welt gekommen. die nicht bekennen Jesum Christum, dass er in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Wiederchrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Wer übertritt und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. So jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, den nehmt nicht ins Haus, grüßt ihn auch nicht. Also mit anderen Worten, achtet auf das, was ihr im Glauben leben dürft. Und dann heißt es weiter, prüft euch immer wieder. An die Korinther, in 2. Korinther 13, Vers 5, spricht der Apostel Paulus, weil er das eben weiß, dass die Möglichkeit des Zurückgehens da ist durch die schwierigen Lebenssituationen, die Anfechtung, die man hat, durch den Unglauben, von dem man umgeben ist, dass man selber auch lau und lass wird. Darum sagt er hier, versucht euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Das spricht er also nicht zu Ungläubigen, die noch gar nicht im Glauben sind, sondern zu den Korinthern, zu den Gläubigen in der korinthischen Gemeinde. 2. Korinther 13, Vers 5. Versucht euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst, prüft euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr untüchtig seid. Es sei denn, dass ihr abgewichen seid. Dann geht ihr zwar auch noch einen Weg und denkt, ihr seid immer noch in der ersten Liebe, und ist schon gar nicht mehr so, dann ist so ein Nebel so vor unsere Herzen gekommen. Wir merken gar nicht mehr so richtig, wo wir dann stehen. Weil wir uns dann anfangen, und das taten dann die Gläubigen zum Teil auch, immer nur an den Menschen zu prüfen, nicht mehr an Gott. Im Verhältnis zu dem anderen bin ich ja noch gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Aber die Prüfung soll vor Gott stattfinden und nicht an den Menschen. Nicht wie der lebt, sondern wie Gottes Wort lautet und was Jesus mir gegeben hat, was er für mich geworden ist und was er mir geschenkt hat. Auch in 1. Korinther 11, 28 steht nicht umsonst das Wort, auch im Blick auf das Herrenmahl, was eingenommen wird, niemand soll sich versündigen. Was steht da? Prüfe den anderen. Nein, prüf dich selbst. Prüfe nicht den anderen. Denn du kannst ihn gar nicht prüfen, weil du gar nicht in sein Herz gucken kannst. Sondern prüfe dich selbst vor Gott. Und wenn du dann ein gutes Gewissen hast, dann lass das Brot und den Kelch nicht vorübergehen, sondern dann nimm das als Gedächtnis mal auf. Prüfe dich selbst, sagte. Oder im Epheser 5, das möchte ich auch mal zu dieser Prüfung noch lesen. Das ist ja sehr wichtig für Kinder Gottes, dass wir gerade in solch einer Zeit, wo wir so viele Fragen haben und Anfechtungen, was alles so in der Welt vor sich geht, dass wir festbleiben in Jesus und diese Festigkeit immer wieder prüfen. Sind wir noch da, wo wir einst waren und wo wir sein sollten? Epheser 5, Abvers 6. Da heißt es, lasst euch von niemand verführen mit vergeblichen Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichtes. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Also wieder die Aufforderung. Prüf das mal. Denke nicht einfach, naja, das wird dem Herrn schon gefallen, das ist gut und so. Frage echt nach. Herr, willst du das überhaupt? Ich habe schon in der Jugendarbeit, aber auch sonst in den seelsorgerlichen Gesprächen immer wieder betont, wenn du keine Klarheit hast über den Weg, den du gehen sollst, dann geh ihn lieber nicht. Im Zweifelsfalle nie. Im Zweifelsfalle nie. Prüfe, was das Gute ist vor dem Herrn für dich. Und dann tu es. wenn du es gefunden hast, wenn du Gewissheit bekommen hast. Und dazu gehört auch die Aufforderung, diese Geister, die in der Welt umhergehen, zu prüfen und festzustellen, ist das jetzt wirklich von Gott? Es gibt ja so viel Religiöses in dieser Welt, aber es ist nicht alles von Gott. Es ist nicht alles von Jesus Christus. Es ist auch von dem Satan, der sich religiös macht und verstellt. Ja? Und deswegen schreibt Johannes hier in seinem ersten Brief, Kapitel 4, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist. Das ist auch wieder mit Prüfung verbunden. Glaubt nicht alles, was man euch erzählt, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in diese Welt. Wenn das nicht so gravierend gefährlich wäre, würde es nicht in der Heiligen Schrift stehen. Aber es ist gefährlich, wenn man diese Prüfung vor Gott für sich selbst und über dem, was man alles so angetragen bekommt, nicht vornimmt, dann ist es gefährlich, dass man abdriftet und findet sich plötzlich in irgendeinem religiösen Fahrwasser wieder, in einer Lehre, die an der Bibel vorbeigeht. Auch hier mache ich vielen Mut und sage, du musst ja gar nicht alles verstehen, was in der Bibel ist. Aber das, was du verstehst, das musst du tun. Manche haben das Gefühl, die müssen immer alles verstehen, ganze Bibel. Aber auf diesem Wege werden sie oftmals verführt. Leute, die glauben, dass sie alles wissen, die sind schon mit einem Bein auf Abwägen. Der zweite Punkt, Satan will verhindern. Paulus sagt, ja, ich wollte zu euch kommen, ich wollte sehen, wie es euch geht, ich wollte euch bestärken auf dem Wege der Erweckung, aber der Satan hat mich verhindert. Ja, ist denn der Satan wirklich so stark, dass er uns auf dem Glaubensweg abhalten kann? Das wäre meine Frage. Ist er denn wirklich so stark, dass er das tun kann, dass er das Werk des Herrn verhindern kann, dass er Gottes Arbeit verhindern kann? Diese Verhinderung, von der Paulus hier schreibt, hat Sinn. Hat Sinn. Zum einen müssen wir sagen, überall da, wo die Verkündigung des Heils in Jesus Christus stattfindet, und zwar Jesus allein, überall da, wo gebetet wird, dass dieses Heil in Jesus Christus offenbar wird, wo davon geredet wird, wo auch in dem neuen Wesen gehandelt wird, ist der Widersacher auf dem Plan und versucht es zu verhindern. Und zwar im Galaterbrief sagt Paulus auch, in Kapitel 5, Vers 17, das Fleisch ist gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch. Was soll erreicht werden? Damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Nein, das Gute sollt ihr nicht tun. Deswegen ist dieser Kampf da. Ja? Aber ist dieser Kampf schon von vornherein verloren? Sind die Widerstände tatsächlich so groß, dass sie Vollmacht haben, das Gute zu verhindern? Wenn möglich, will es der Widersacher so erreichen. Paulus wurde zweimal verhindert. Aber in dieser Spannung, und wir sprachen vorhin schon von Spannung, auch bei den Geschwistern Hinnenthal, in die sie gekommen sind, in dieser Spannung soll etwas wachsen und vermehrt werden. Zum einen sollte das Glaubenswachstum der Gemeinde zu Thessalonich verstärkt werden. Denn wenn man in manchen Situationen länger allein gelassen wird, dann muss man sich auf das Eigentliche besinnen. Wenn immer gleich eine Hilfe da ist, dann denkt man gar nicht darüber nach, ob man stark oder schwach ist, sondern man greift einfach zu der nächstbesten Hilfe. Aber wenn man mal eine Weile allein ist, dann besinnt man sich darauf, wo ist eigentlich meine Hilfe? Ja, meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, die Verzögerung hat Gott zugelassen. damit die Gemeinde zu Thessalonich auch in den Anfechtungen und Prüfungen sich immer wieder auf Jesus Christus beruft. Und wir sind manchmal auch längere Zeit in den Anfechtungen allein gelassen, damit wir uns berufen auf die Kraft des lebendigen Gottes. Und der Apostel Paulus, der durfte auch noch nicht hin. Es wäre dem Herrn ein kleines gewesen, einfach die Tür zu öffnen und sagen, Paulus, jetzt geh los, du kannst jetzt zu den Thessalonicher gehen. Gott ist ja nicht begrenzt. Er kann auch durch den Satan nicht begrenzt werden, absolut nicht. Sondern der Satan muss untertan bleiben. Nur das, was Gott ihm zulässt, darf er tun. Und der Apostel Paulus, er sollte in dem Begehren, sein Glaubenswerk zu überprüfen, noch mehr zunehmen. Es kann ja sein, dass man vorhat, etwas Gutes zu überprüfen oder etwas Gutes zu tun. Wenn es aber nicht gleich gelingt, sagt man, na gut, dann lassen wir es. Na, ich kann es ja noch mal probieren, aber beim dritten Mal, ach na ja, dann lasse ich es, dann wende ich mich anderen Dingen zu. Die Frage, wie stark ist mein Begehren, das Gute tatsächlich tun zu wollen, das Glaubenswerk zu überprüfen, stehe ich noch am Werk? Das sollte auch bei dem Apostel wichtig werden. Gibt er jetzt nach, weil er zweimal nicht hin konnte, oder wird er weiter beten, dass er dann doch hinkommt, um die Gemeinde mit Worten und Werken zu segnen? Auf allen Seiten handelte es sich hier um Glaubensprüfungen. Jakobus schreibt ja auch davon. Er schreibt ja, dass wir uns nicht wundern sollen, wenn wir in mancherlei Prüfungen kommen, sondern es soll ja denen, die das auch an sich vollziehen lassen, zu einer Stärkung dienen. Zu einer Stärkung. Wisst, so in Jakobus 1, Vers 3, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, dann wirkt er Geduld. Und das muss immer wieder geprüft werden. Ist er rechtschaffen? Halte ich durch, ja? Und in Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist in dieser Prüfung, wird er die Krone des Lebens empfangen. Also ist das hier auch für uns aus dem Thessalonicher Brief eine Aufforderung, immer wieder den Glauben zu überprüfen, festzumachen, bei Jesus zu bleiben. Denn wir dürfen eins wissen, der Satan hat keine Vollmacht mehr, das Glaubenswerk zu zerstören. Er ist gerichtet durch Golgatha. Er ist gerichtet, wenn auch noch nicht hingerichtet. Und die Hinrichtung steht in Offenbarung 20, wenn er dann in den feurigen Pfuhl geworfen wird. Aber er ist gerichtet. Und alle, die auf der Seite Jesu bleiben, haben eine Vollmacht, den Anfechtungen und dem Bösen zu widerstehen. Das kommt einem so vor wie der Kampf, der dort auf Golgatha geführt worden ist zwischen David und Goliath. Eine Bibelstelle sagt in 1. Samuel 17, Vers 8 und 9, als so diese Herausforderung von Goliath war, schickt mir mal einen von euch Israeliten, wenn ich gewinne, dann seid ihr meine Knechte, aber wenn ich verliere, dann bin ich euer Knecht. Das ist so auch dieses Bild, so steht das da geschrieben. Ja, und der Teufel hat verloren, er muss Knecht sein. Er kann nicht die Oberhand behalten. Er hat verloren durch Golgatha. Darum sagt Jesus auch in Johannes 12, 31, jetzt wird der Feind, der Fürst dieser Welt, ausgestoßen. Er hat verloren. Und in Johannes 14, Vers 30, weil Jesus Christus der Reine, der ohne Sünde gewesene war, der Fürst dieser Welt hat nichts an mir. Nichts an mir. Er ist noch der Fürst dieser Welt, er versucht noch verschiedene Dinge zu tun, aber er kann auch nur das tun, was Gott zulässt. Er hat nichts an mir. Und selbst wenn wir in Sünde gefallen sind, dann heißt es auch im 1. Johannesbrief, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Da kann auch der Teufel nicht mehr ran. Er kann das nicht verhindern, selbst wenn Kinder Gottes wieder in Sünde gefallen sind. Sie dürfen Vergebung empfangen. Hier verstehen wir an der Stelle auch das Wort in Römer 8, Vers 28, dass alle Dinge denen zum Besten dienen müssen, die Gott lieben. Also auch die Anfechtung müssen ihnen zum Besten dienen. Auch, dass Paulus zweimal verhindert wurde, zu den Thessalonichern zu kommen, musste letztlich den Thessalonichern zum Besten dienen. Und der letzte Punkt, es geht auch um den Lohn, liebe Geschwister. Die Erlösung vom ewigen Tod ist ja ein gegenwärtiger Besitz der Kinder Gottes. So steht es ja auch in 1. Johannes 3, 14, Kapitel 5, Vers 13 oder Epheser 1, Vers 13, wo es ja auch heißt, dass wir vom, in den Stellen, ich fasse es mal zusammen, vom Tod zum Leben gekommen sind. Wir sind Gottes Kinder, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, versiegelt. Das ist ein Besitz, den wir bekommen haben, hier in dieser Welt schon. Und dies haben wir aus Gnaden geschenkt bekommen, ohne Verdienst, ohne Verdienst. Keiner konnte irgendetwas dazu tun. Aber zukünftig kommt noch etwas, was uns gegeben werden soll, nämlich Lohn für die Glaubensarbeit hier in dieser Zeit, vor dem Preisgericht Gottes. Belohnung für Glaubenswerke. Erlösung ist ein Geschenk, Gnade. Belohnung aber ist aufgrund von Verdienst. Was ich durch dieses Gnadengeschenk, durch das neue Leben hier tun durfte im Auftrag Jesu. Wir können es in 1. Korinther 3 nachlesen, wo ein Grund ist gelegt, den kann keiner mehr neu legen, das ist Jesus Christus. Aber jetzt kommt es drauf an. Was baust du darauf? Holz, Heu, Stoppeln oder Gold, Silber, edle Steine? Und dann steht dort weiter geschrieben, wenn jemandes, es wird alles durchs Feuer geprüft, das kann passieren, dass alles verbrennt. Aber die Seele wird selig wie durchs Feuer. Das Gnadengeschenk geht nicht kaputt, aber der Lohn wird hinfällig. Soll aber nicht hinfällig werden zur Ehre Gottes. Denn die Gaben, die wir bekommen haben, haben Sinn. Sie tragen, sie bewirken Frucht zur Ehre Gottes. Dazu sind sie uns ja gegeben. Auch der Heilige Geist, der ja Wesenszüge hat, die uns gar nicht eigen waren und die wir jetzt aber in uns tragen, er wirkt Frucht durch Liebe, Frieden, Freundlichkeit. Eine wunderbare Frucht zur Ehre Gottes des Herrn. Und in der Offenbarung wird ja davon geschrieben, nicht in Offenbarung 11, Vers 18, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du den Lohn austeilst, allen. Allen, den Kleinen, den Großen, ja, den Lohn austeilst. Da wird also vom Lohn gesprochen. Und auch in Kapitel 3, Vers 11, pass auf, halte fest, was du hast, dass es dir nicht geraubt wird. Du sollst Lohn kriegen, dass niemand deine Krone raubt. Und so sah der Apostel Paulus in der Gemeinde zu Thessalonich auch seinen Glaubensdienst zur Ehre Jesu, der belohnt werden würde. Ich lese uns nochmal diese Verse, wo er sagt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus zu seiner Zukunft? Denn da seid ihr dann auch unsere Ehre. Ich muss euch nachgucken, ob dieses Werk noch gut läuft. Denn ich möchte, wenn ich dann heimgerufen werde, sagen, Herr, danke, dass ich Werkzeug sein durfte für Thessalonik. Und ich habe darauf geachtet, durch deine Kraft, dass dieses Werk lebendig bleibt und dass die Gefahren nicht auf diese Gemeinde übergreifen und sie schwach wird. Das meint der Apostel Paulus. Ihr seid unsere Freude und Krone des Ruhms. Auch ihr, natürlich auch andere. Und am Sonntag hatten wir ja auch in dem Lehrtext Johannes 15, Vers 17, wo ja dann Jesus gesagt hat, dazu habe ich euch ja berufen. Ich habe euch berufen, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und zwar solche, die bleibt. Und für die bleibende Frucht werdet ihr belohnt. Unser Leben wird also auch einst auf Frucht geprüft und dementsprechend belohnt. Und da ist dann immer die Frage, wie sieht das dann bei mir aus? Ich spreche also nicht vom ewigen Leben, bitteschön, sondern von der Glaubensarbeit, die belohnt wird. Paulus wollte sich seiner Frucht vergewissern und gab dieser Aussage den Ausdruck eines erwecklichen Lebens. Da, wo Frucht ist, ist erweckliches Leben. Frucht am Glaubenswerk. Wir können das so zusammenfassen: Überprüfe, ob du noch im lebendigen Glauben stehst. Zweitens, Anfechtungen geschehen nur noch unter der Zulassung Gottes. Und drittens, achte auf die Frucht deines Glaubenswerkes. Das können wir aus diesen paar Versen uns sagen. Sicher gibt es noch viele andere Aspekte, aber das soll dabei genügen.